Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 1. Fails, Learnings und Lösungen in Erasmus Plus Projekten. Erasmus Plus ist eine europäische Erfolgsgeschichte. Denn mehr als 13 Millionen Bildungsmenschen haben sich bereits im Rahmen unterschiedlichster Mobilitäten und Kooperationspartnerschaften inspirieren lassen, den europäischen Bildungsraum erkundet und gemeinsam neue Ideen umgesetzt. Zugleich sind Erasmus-Plus-Projekte in der Regel hochgradig komplex. Ein innovatives Vorhaben, Partnereinrichtungen aus unterschiedlichen europäischen Ländern sowie verschiedene sich ergänzende Arbeitspakete, die größtenteils remote organisiert werden müssen. In dieser ersten Staffel von Epale Insights schauen wir uns das Programm Erasmus Plus sowie die Höhen und Tiefen der Projektdurchführung einmal genauer an. Gemeinsam mit unterschiedlichen Stimmen aus der Weiterbildungspraxis entsteht ein praxisnaher Einblick, der hoffentlich Lust auf europäische Bildungsarbeit macht. Folge 4. Wie führt man Erasmus-Plus-Projekte zum Erfolg? Und dann ist es endlich soweit. Der Projektantrag wurde bewilligt, die intensive Arbeit an der Idee hat sich gelohnt und jetzt läuft die Zeit. Im angegebenen Zeitraum muss das Projekt umgesetzt werden. Doch wie geht man da am besten vor? Seitens der Nationalen Agentur in Bonn wird in jedem Fall Unterstützung gewährleistet, wie Cecilia Kuso-Swanek erläutert.
Wir als nationale Agentur sind der verlängerte Arm, ich sag mal, der EU-Kommission mit der Idee, eben Erasmus Plus auf europäische Ebene zu bringen. Das heißt, die nationalen Agenturen, die sind die Schnittstelle zwischen dem Programm und den Projektträgern. Das heißt, wir helfen den Projektträgern, den interessierten Einrichtungen, aber eben auch den Einrichtungen, die in der Durchführung sind oder eben auch beenden, darin ihre Projektidee programmkonform durchzuführen.
Ihre Kollegin Tanja Möller ergänzt mit Fokus auf die Mobilitäten in der Leitaktion 1.
Wir sind auch während der gesamten Projektdurchführung als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner da für die Einrichtung. Das heißt, wenn es inhaltliche Fragen zum Projekt geht, wenn es zum Beispiel darum geht, ob gewisse Aktivitätsarten dann in der Form inhaltlich förderfähig sind, dann kann das mit uns abgeklärt werden. Wir beraten aber auch in Bezug auf die ganzen formalen und administrativen Dinge, also welche Fördersätze für welche Zielgruppe gelten. Und wir helfen auch während der Projektdurchführung weiter dabei, Projektpartner zu finden, weil das Erasmus-Plus-Programm in der Leitaktion 1 auch eine große Flexibilität bietet, sodass eben auch bei Antragstellung noch nicht zwangsläufig alle aufnehmenden Einrichtungen feststehen müssen. Das kann auch während der Projektdurchführung geschehen.
Die Hauptarbeit liegt jedoch bei der antragstellenden Einrichtung. Und die Koordination eines Erasmus-Plus-Projektes in der Leitaktion 2 erweist sich durchaus als komplexes Unterfangen. Verschiedene Einrichtungen müssen miteinander unter einen Hut gebracht werden. Aufgaben müssen fristgerecht erledigt sein, damit es keinen Stau im Projekt gibt. Und auch Konflikte und Unstimmigkeiten müssen moderiert und gelöst werden. Das heißt, am Anfang der Projektarbeit steht zuallererst das gegenseitige Kennenlernen im Fokus, wie Sabine Röhrig-Mahu von der Visamar Bildungsgesellschaft in Leipzig betont.
Für mich wichtig ist diese gute Mischung aus, man versteht sich persönlich gut und man arbeitet professionell zusammen und effektiv zusammen. Das heißt, gerade zu Beginn zählen Aktivitäten, die zu einer Gruppenbildung führen, mindestens genauso viel wie Projekte, die inhaltliche Aufgaben und inhaltliche Strategien und Methoden absichern. Das heißt, zu Beginn des Projektes lege ich großen Wert darauf, erstmal alle wirklich persönlich kennenzulernen, eine persönliche Ebene aufzubauen.
Jana Eckert vom ISIS-Institut für soziale Infrastruktur in Frankfurt bestätigt dies.
Es ist immens wichtig, dass man sich mal kennengelernt hat und natürlich auch die Zeit nutzt auf den Partnertreffen, um sich wirklich ganz konzentriert und vertieft mit einem bestimmten Projekt zu konzentrieren. Und der informelle Teil in den Pausen, und oft hat man dann ja auch noch irgendwie ein Sightseeing oder einen Studienbesuch dabei oder das Abendessen, da gibt es so viel Austausch und man ist so fernab vom sonstigen Terminhopping oder Termindruck und das schafft dann auch ganz besondere Momente, eine Verbundenheit, die man den ganzen Projektverlauf überspürt.
Gerade den Präsenztreffen kommt hier eine große Bedeutung zu, da der informelle Teil hier natürlich viel stärker ins Gewicht fällt. Doch auch in Online-Meetings können informelle Elemente integriert werden, wie Julia Faris von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung in Hannover beschreibt.
Was wir in unserem Konsortium gemacht haben, bei jedem Online-Treffen und auch vor Ort, wir haben immer Warming-Ups gemacht. Und Warming-Ups waren immer so unterschiedlich. Und natürlich, man kann je nach Konsortium, man füllt das, wie weit kann man gehen, wie persönlich kann man gehen. Und natürlich bei jedem Warming-Up, da sind die gleichen Menschen. Und dann man erfährt sehr viele unterschiedliche Details übereinander. Und natürlich, man hat mehr Verknüpfungspunkte und fühlt sich am Ende des Projektes, ich würde sagen, wie eine Familie. Und vielleicht man kennt sogar viel mehr über die Partner im Projekt als über Kolleginnen in der Organisation vor Ort, wo man arbeitet. Aber diese Soft-Aspekte sind ganz wichtig. Und das kostet nur 5 Minuten immer von Anfang an des Treffens.
Diese gemeinsame Verbundenheit als Basis ermöglicht im weiteren Projektverlauf eine möglichst offene Kommunikation unter allen Beteiligten, wie Miriam Lindermeier vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn feststellt.
Gute Projektpartner oder gute Projektzusammenarbeit zeichnet sich aus meiner Perspektive dadurch aus, dass man sehr offen miteinander kommunizieren kann und sehr ehrlich auch miteinander kommunizieren kann, weil es ist ganz normal, dass in Projektarbeiten auch mal Sachen nicht so funktionieren, wie man sich das gewünscht hat. Eigentlich die meiste Zeit braucht man länger für Sachen, als man sich es eigentlich wünschen würde, aber weil einfach so viele Leute involviert sind. Und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man im Konsortium Sachen adressieren kann, dass man offen damit umgehen kann, wenn irgendwie eine Deadline hinterherhängt.
Für den weiteren Projektverlauf sind dann laut Jana Eckert folgende Aspekte elementar.
Also für unsere laufenden Projekte würde ich sagen, das A und O ist, dass jeder weiß, was seine Aufgaben sind in der derzeitigen oder anstehenden Projektphase. Und dafür ist eben ganz wichtig, dass man regelmäßig kommuniziert.
Und für Sabine Röhrig-Mahu hat sich folgende Routine bewährt.
Also hier genau nochmal zu Beginn eines Projektes Aufgaben klären, Aufgabenstellungen klären, Partner immer wieder während der Projektlaufzeit zusammenholen. Wir führen mittlerweile monatliche Online-Meetings durch, weil man natürlich auch einfach merkt, das Projekt, was einem selber unglaublich am Herzen liegt, ist für den Projektpartner vielleicht auch eins von mehreren Projekten oder einer mehrerer Aufgaben, die im beruflichen Alltag da sind. Und man selbst steckt drin, man selbst hat unglaubliche Pläne, möchte viel erreichen, die Projektpartner auch, aber dennoch brauchen sie natürlich so dieses monatliche Treffen, sich nochmal rückzuversichern, sind wir alle auf der gleichen Linie, weiß jeder, was er tun muss, was sind denn die nächsten Schritte? Das ist was sich unglaublich bewährt hat tatsächlich, um sicher zu sehen, dass alle den gleichen Stand haben, dass alle gemeinsam im Boot sind und gemeinsam am Ziel arbeiten.
Miriam Lindermeier fasst ihre wichtigsten Erkenntnisse folgendermaßen zusammen.
Ich glaube, das Wichtigste beim internationalen Projektmanagement ist wirklich, so doof das klingt, aber Geduld. Geduld, Verständnis und auch, ich glaube, man darf sich auch nicht zu fein sein oder zu blöd sein, dass man auch wirklich andauernd nochmal Reminder schickt, weil die Leute einfach auch noch andere Projekte meistens haben und vielleicht auch manchmal ein bisschen den Überblick verlieren können.
Wobei Eva Hesen von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung hier auch im Laufe ihrer Tätigkeit in verschiedenen Erasmus-Plus-Projekten für sich festgestellt hat.
Ich würde tatsächlich in Zukunft auch Partner stärker in die Eigenverantwortung nehmen. Ich habe als Koordinatorin immer dazu geneigt, sehr viel auf mich zu nehmen, Protokolle schreiben, Agenda schreiben, also diese ganzen Orga-Sachen, Partner stark zu entlasten. Ich würde mittlerweile viel mehr die Partner reinholen und denen Aufgaben zuteilen, weil wer Aufgaben hat, wer Verantwortung hat, fühlt sich auch verpflichteter. Wir haben für alles Vorlagen gemacht, die alle Partner nutzen müssen. Also weil man als Koordinator natürlich auch mal am Ende den Bericht schreiben muss. Das heißt, man braucht viele Informationen von den Partnern, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Und das am Ende einzuholen, ist quasi aussichtslos. Das heißt, wir haben immer so Reporting Points regelmäßig, wo wir gewisse Dinge einfordern von den Partnern und wir haben dafür Vorlagen, die einfach nur ausfüllen müssen, sodass es auch vergleichbar und standardisiert ist und für uns hinterher ganz gut sichtbar. Und was wir machen, aber auch schon von vorne herein, und das hat sich bestätigt durch Erfahrung, ist, wir zahlen das Geld in Chargen aus. Also wir haben immer Kontrollpunkte, wo wir dann die nächste Rate auszahlen. Und letztendlich ist als Koordinator, das klingt irgendwie blöd, aber das Geld ist das einzige Kontrollinstrument, was man am Ende wirklich hat.
Ebenfalls bewährt hat sich aus Sicht von Evas Kollegin Julia Faris.
Es ist auch ganz wichtig, einen kollaborativen Raum zu haben, natürlich online kollaborativen Raum. Bei uns, das war MS Teams. Wir haben mit unserem Projekt bei Corona-Ausbruch angefangen und erstmal haben wir auch gelernt, wie das funktioniert. Aber das funktioniert prima, weil man kann Teams anlegen mit unterschiedlichen Kanälen für Projektmanagement, für Qualitätsmanagement und so weiter. Man kann alle Entwürfe da ablegen und die Partner können jederzeit dort zugreifen und alles bearbeiten. Und das gewährleistet nicht nur diese Zeit- und Ortsabhängigkeit, sondern auch Transparenz, weil alle Partner sind auf gleichem Stand und können immer reingucken und nötige Informationen holen. Und das entlastet auch Koordinator, weil ich muss nicht so hunderte E-Mails beantworten.
Und in Bezug auf die Fremdsprachenkompetenzen ergänzt Ihre Kollegin Janu Glencross.
Also wenn ich Koordinator bin, dann muss das jemand sein, der schon wirklich ziemlich gut Englisch spricht. Ich glaube, da würden die anderen mir zustimmen, weil man einfach, also andere auch nur dann koordinieren kann und die Arbeit selber hier noch leistbar ist. Ja, wenn jede einzelne E-Mail irgendwie ein Krampf für mich ist, dann wird es schwierig.
Als normaler Partner hingegen sind auch basalere Englischkenntnisse ausreichend, um diese dann im Projektverlauf nach und nach auszubauen. Doch warum entscheidet man sich als Einrichtung dafür, die Projektkoordination zu übernehmen? Denn man könnte diesem Maß der Verantwortung natürlich auch dadurch entgehen, dass man einfach Partnereinrichtung bleibt. Jana Eckert von ISIS in Frankfurt meint,
also ein wichtiger Grund, warum wir uns entschlossen haben, selbst Projekte zu beantragen und zu koordinieren, waren eben auch schlecht geführte Projekte, bei denen wir Partner waren und quasi alle No-Gos kennengelernt haben. Und das betraf zum einen die Verteilung von Aufgaben, aber insbesondere die Kommunikation. Also eine schlechte Erreichbarkeit, eine strenge Hierarchie in den koordinierenden Einrichtungen, dass also die, die entscheiden und die, die im Projekt arbeiten, ganz schwierig schon auch miteinander umgehen können. Und eine distanzierte Kommunikation, das ist pures Gift für eine Partnerschaft.
Mehr Verantwortung, jedoch auch wesentlich mehr Raum für Gestaltung des Projektes. Das klingt nach einem guten Grund, die Koordination zu übernehmen. Zugleich klingt an dieser Stelle auch schon durch, was in Erasmus-Plus-Projekten so alles schieflaufen kann. Und meine Gesprächspartnerinnen haben hier schon alle ihre Erfahrungen gemacht. Welche das sind? Die gibt es in der 5. und letzten Folge dieser Staffel von Epale Insights. Und übrigens, Epale ist im Kontext von Erasmus Plus auch eine wichtige Plattform. Und das nicht nur zur Recherche von Partnereinrichtungen oder zur thematischen Inspiration. Denn Epale kann im gesamten Verlauf von Erasmus Plus Projekten eine wichtige Rolle spielen. Welche Rolle das sein kann? Dazu hat das Team von Epale Deutschland eine Handreichung veröffentlicht mit dem Titel »So nutzen Sie Epale für Ihr Projekt«. Den Link zur Handreichung gibt es in den Shownotes oder aber man geht direkt auf die Website von Epale Deutschland, klickt in den Bereich Lernen rein und dann weiter ins Ressourcenzentrum. Links findet man dann ein Suchfeld, mit dem die Ergebnisse eingegrenzt werden können. Die Handreichung ist dem Thema Europäische Maßnahmen, Projekte und Finanzierung zugeordnet. Autor ist Epale Deutschland. Gibt man das ein, taucht der Titel »So nutzen Sie Epale für Ihr Projekt« in der Suchliste auf. Und mit diesen gebündelten Informationen kann Epale dann im Projektverlauf gezielt integriert werden. Die Podcast-Reihe Epale Insights ist im Auftrag von Epale Deutschland entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.